Reiche Christen im Zeitalter des Hungers. Das ist der Titel des Buches von Ronald Sider, einem kanadischen Theologen, der das Konsumverhalten der reichen Christen scharf kritisiert, den Lebensstil. Und dieses Buch hat in Amerika für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt, weil die Botschaft so radikal ist. Der Autor schreibt zum Beispiel: Was für eine ironische Tragödie, dass eine reiche christliche Minderheit in der Welt damit fortfährt, ihren Reichtum anzuhäufen, während 100 Millionen Menschen am Rande des Verhungerns leben. Letztendlich kritisiert er in diesem Buch die Selbstgefälligkeit von Reichen, die im Luxus leben und die Sicht für die Not in dieser Welt scheinbar völlig verloren haben. Und genau darum geht es auch in unserem nächsten Text, den wir uns anschauen. Das Thema des ersten Vortrags heute Abend lautet Selbstgefälligkeit, der Fallstrick einer wohlhabenden Gesellschaft. Der Text kommt aus Amos 6, da sind wir inzwischen. Es geht um die Verse 1 bis 14 heute Abend zunächst einmal. Und wir wissen ja, wenn wir dabei waren an den letzten Abenden oder auch am Sonntagmorgen, Amos predigt in einer Zeit des Wohlstandes. Die Leute lebten wie die Made im Speck, kann man sagen. Die Reichen wurden immer reicher, aber die Armen immer ärmer. Es herrscht soziale Ungerechtigkeit. Und Amos tritt auf mit einer wachrüttelnden Botschaft und er spricht die Reichen an. Bevor wir jetzt uns zurücklehnen und sagen, naja, dann sind ja nicht wir gemeint, möchte ich mal behaupten, vielleicht sind gerade wir gemeint. Vermutlich ist es auch für uns eine sehr unangenehme Botschaft, die wir uns jetzt einmal anschauen wollen. In den ersten drei Versen spricht Amos den fatalen Realitätsverlust dieser reichen Oberschicht in Samaria an. Da heißt es in Vers 1, Weh euch, ihr Sorglosen auf dem Berg Zion, ihr Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria, ihr Vornehmen des ersten aller Völker, bei denen die Leute Rat und Hilfe suchen. Also er spricht die Oberschicht hier an mit ihr Sorglosen, ihr Selbstsicheren. Sorglos, dieses Wort wird aber sonst im Alten Testament meistens in einem negativen Zusammenhang erwähnt. Also jemand, der auf falsche Sicherheiten setzt. Und das liegt offensichtlich hier bei diesen Leuten in ihrem Reichtum begründet. Sie sagen sich mit anderen Worten, deswegen habe ich da unter Punkt 1.1 auch im Prinzip die Zusammenfassung des Verses wiedergegeben. Sie denken sich, wir brauchen Gott nicht, weil wir alles haben können, was wir wollen. Sie fühlen sich sicher, weil sie wohlhabend sind. Sie denken, dass echte Sicherheit in materiellen Dingen zu finden ist. Und das ist ein Trugschluss. Der Reformator Johannes Calvin hat einmal gesagt, wo Reichtümer die Gewalt über das Herz besitzen, hat Gott seine Autorität verloren. Und genau das ist hier schon der Fall gewesen. Sie denken sich, wir brauchen Gott nicht, weil wir alles haben können, was wir wollen. Ich möchte, wie gerade schon angedeutet, die Behauptung vorstellen, dass wir alle auch in Deutschland reich sind. Vielleicht fühlen wir uns nicht reich. Reich sein ist ja auch relativ. Aber verglichen mit dem Rest der Welt müssen wir uns heute wirklich sagen, wir gehören zu den Reichen. Nicht zu den Steinreichen, aber insgesamt zu den Reichen dieser Welt. Wir dürfen niemals denken, dass wir von Gott unabhängig sind. Ich meine, wo wären wir ohne Gott? Alles, was wir haben, haben wir von ihm bekommen. Von ihm hängt alles ab. Die Sicherheit unserer Arbeitsstelle hängt von ihm ab. Die Auftragslage in dem Unternehmen, für das wir arbeiten, hängt von Gott ab. Die Gesundheit, die uns das Arbeiten ermöglicht, hängt von Gott ab. Jeder Atemzug hängt von Gott ab. Man übersieht die Realität, wenn man Gott beiseite schiebt und sich einredet, man hätte selbst etwas dafür getan. Weiter behauptet die Oberschicht Israels, wir sind die Besten der Weltbesten. Das möchte ich erklären. Da heißt es im zweiten Teil von Vers 1, den Vornehmen des ersten aller Völker, bei denen die Leute Rat und Hilfe suchen. Wenn Amos diese Leute hier so anspricht, dann macht er das mit einer gewissen Ironie. Er spricht sie gemäß ihres Selbstverständnisses an. Sie halten sich für diese Leute. Das Wort vornehmen beschreibt jemanden, der ehrenvoll hervorgehoben wurde. Ich muss sagen, ich genieße die Zeit hier bei euch in der Gemeinde, die Gastfreundschaft. Ich kriege jeden Tag wunderbares Mittagessen. Wenn ich jetzt eine von den Schwestern, die mich hier bekochen, hervorheben würde und sage, Schwester XY ist die beste Köchin der Gemeinde, dann würde ich sie ehrenvoll hervorheben. Und das ist das Wort, vornehmen. Sie bezeichnen sich selbst als etwas sehr Besonderes. Aber innerhalb welcher Gruppe? verstehen sie sich als die Besten. Innerhalb des ersten aller Völker. Das meint nicht zeitlich erst, weil Israel war nicht das erste Volk, zeitlich gesehen, was es gibt. Sondern in der Liga sind sie auf dem ersten Platz. Sie halten sich für das beste Volk der ganzen Welt und innerhalb dieses Volkes halten sie sich für die Besten. Die französische Fußballnationalmannschaft ist ja bekanntlich in diesem Jahr Weltmeister geworden. Und wenn ich jetzt sagen würde, Griezmann und Mbappé sind die besten Spieler von Frankreich, sage ich damit, sie sind die Besten der Weltbesten. Und das ist das, wofür sich die Reichen hier in Israel halten. Sie sind die Creme de la Creme. Das ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Aber genau das denken sie von sich. Und in Vers 2 möchte Amos diese steinreichen Menschen in Samaria wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Der sagt in Vers 2, geht doch in die Stadt Kalneh, geht in die große Stadt Hamat und in die Philisterstadt Gad. Seid ihr vielleicht besser gerüstet als diese Königreiche? Oder ist deren Gebiet etwa größer als das eure? Mit anderen Worten, er sagt, schaut doch mal über den Tellerrand. Ihr haltet euch wirklich für die Besten? Geht mal dahin. Geht mal nach Gad. Geht mal nach Kalneh. Geht mal nach Hamat. Seid ihr wirklich besser als diese Königreiche? Implizierte Antwort, nein. Zweite Frage, sind sie größer als ihr? Auch hier wahrscheinlich implizierte Antwort, nein. Aber dann befinden sie sich auf Augenhöhe. Das bedeutet also, Israel ist nicht besser. Es besteht kein Unterschied. Ihr denkt, ihr wärt so toll, sagt Amos hier mit anderen Worten. Aber das ist ein Realitätsverlust. Der ehemalige Boxweltmeister Mohammed Ali, ist den meisten von uns sicherlich bekannt, er stieg einmal in ein Flugzeug und saß in der ersten Klasse. Und kurz vor dem Start kam die Stewardess und sah, dass dieser Boxweltmeister nicht angeschnallt war. Und sie spricht ihn an, entschuldigen Sie, Mr. Ali, Sie müssen sich noch anschnallen. Das Flugzeug will gleich starten. Und kurz bevor der Pilot die Starterlaubnis bekommen hat, kam sie nochmal rein und stellt fest, er ist immer noch nicht angeschnallt. Und spricht ihn nochmal an, Mr. Ali, Sie müssen sich anschnallen, wir wollen gleich starten. Daraufhin sagte Ali, wissen Sie, Superman muss sich nicht anschnallen. Die Stewardess muss ihren Ärger zurückhalten und kontert aber sehr geschickt, Superman braucht auch kein Flugzeug. Ja, da hat man ein bisschen Erfolg und hält sich schon für etwas ganz Besonderes. Das scheint uns oft so weit weg zu sein, aber das kann es auch schneller in unserem Leben geben, als wir denken. Da haben wir ein bisschen Erfolg, da ist uns etwas gelungen und schon denken wir viel zu hoch über uns selbst. Wohlstand und Erfolg bergen die Gefahr der Selbstüberschätzung. Je besser es einem Menschen geht, je mehr er erreicht hat, desto mehr neigt er dazu, sich selbst in den Himmel zu loben. Das kann auch übrigens unter Christen sehr schnell passieren. Dass wir uns einreden, besonders gute Sänger zu sein, besonders gute Prediger zu sein, weil wir Lob bekommen. Paulus zeigt uns die Realität auf. In 1. Korinther 4, Vers 7 sagt er, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Es besteht kein Grund zur Selbstüberschätzung. Wir müssen uns immer wieder sagen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, haben wir nicht verdient, haben wir von Gott bekommen. Ihm gehört die Ehre und nicht uns selbst. Der Realitätsverlust geht weiter. Sie sagen sich hier im Prinzip, Gott wird uns nicht richten. Wir können weiter so leben wie bisher. Da heißt es in Vers 3, ihr meint, das Unheil sei noch fern. Dabei habt ihr ein System der Unterdrückung und Ausbeutung eingeführt. Die Israeliten denken sich, wir können so leben, wie wir wollen. Es hat keine Konsequenzen. Gott wird uns nicht richten. Gott ist doch eigentlich zufrieden mit uns. Das ist das große Problem. Wer mit seiner Lebensweise zufrieden ist, wird nie seine Schuld vor Gott erkennen. Das ist das Problem, warum so wenige Menschen in unserem Land zum Glauben kommen. Wir können ja nicht gerade von Erweckung in Deutschland sprechen. Während in anderen Teilen der Welt massenweise Menschen zum Glauben kommen. Weil wir hier tendenziell so reich sind und Jesus sagt schon, es ist so schwer für einen Reichen, für erfolgreiche Menschen ins Himmelreich zu kommen. Denn das Erste, was man sich eingestehen muss, ist, dass man Hilfe braucht, dass man mit leeren Händen vor Gott steht. Und das fällt vielen Menschen so schwer. Das war damals schon beim Volk Israel. Diese Selbstgefälligkeit zeigt sich in einer egozentrischen Lebensgestaltung und jetzt wird es auch sehr, sehr aktuell für unsere Zeit. Ich habe den Eindruck, Amos nimmt uns in diesen Versen mit, in eine prunkvolle Villa. Der führt uns gleich in den Versen durch mehrere Räume. Und in dieser Villa läuft wahrscheinlich gerade eine Feier, habe ich den Eindruck. Er gewährt uns einen Einblick in den Lebensstil der Reichen. Und lass uns selber prüfen, ob sich unser Lebensstil wirklich so sehr von dem unterscheidet. Zunächst einmal zeigt er uns die luxuriöse Wohnkultur. Er sagt, ihr räket euch auf euren elfenbeinverzierten Polsterbetten. Also wenn man sich die Schlafzimmer dieser Reichen anschaut, kommt man aus den Staunen nicht mehr heraus. Du findest hier die tollsten Polstermöbel. Das ist an sich schon teuer, aber hier steht sogar noch im Text, sie sind mit Elfenbein verziert. So hat Salomo gelebt. Diese Menschen leben wie die Könige. Das Wort, das hier mit Rekeln übersetzt wird, ist ein ganz interessantes Wort im Hebräischen. Es wird sonst nie für Personen verwendet, sondern immer nur für Stoffe. Und zwar für Stoffe, die irgendwo runterhängen. Ja? Also das, was Amos hier im Prinzip sagt, ihr hängt ab, steht im Hebräischen. Ihr hängt einfach nur ab auf euren Betten. Legt die Füße hoch und genießt euren Reichtum bis zum Anschlag. Das war das Schlafzimmer. Jetzt gehen wir mal ins Esszimmer und er zeigt uns die vorzügliche Speisekarte. Und ihr esst das zarte Fleisch von Lämmern und Mastkälbern. Sie haben genug Lämmer, sie haben Kälber, sie holen sich das Fleisch zu essen. Sie akzeptieren wahrscheinlich nur die besten Fleischsorten. Wir müssen wissen, damals hat man, also zur Zeit des Alten Testaments, hat man sehr wenig Fleisch gegessen. Eigentlich nur bei den großen Festen. Dreimal im Jahr konnten es sich normale Bürger leisten, Fleisch zu essen. Das ist heute für uns undenkbar in Deutschland. Aber bei den Reichen steht Fleisch tagtäglich auf der Tagesordnung, auch noch Mastkälber, also das Beste vom Feinsten, das essen sie jeden Tag. Ihre Speisekarte unterscheidet sich von den armen Menschen. Dann führt Amos uns vom Esszimmer ins Wohnzimmer und zeigt uns das ausgefallene Unterhaltungsprogramm. Da heißt es in Vers 5, ihr grölt zur Harfe und bildet euch ein, ihr könntet Lieder machen wie David. Reiche Menschen wollen unterhalten werden, weil sonst wird einem ja langweilig. Und die Musik muss natürlich ausgefallen sein. Damals hatte man noch kein Spotify, kein MP3. Musik war immer Live-Musik. Und diese Musik wird von ihnen selber gemacht. Man muss schon sagen, es ist ziemlich arrogant, sich mit David zu vergleichen. David war der größte Musiker aller Zeiten in Israel. Und zwischen ihnen und David besteht eigentlich ein meilenweiter Unterschied, denn David hat seine Musik zur Ehre Gottes gemacht. Sie machen nur Musik, um sich selbst zu unterhalten, sich selbst zu ehren. Das war die ausgefallene Unterhaltung, das war das Wohnzimmer. Jetzt gehen wir an die Bar und schauen uns den übermäßigen Alkoholkonsum an. Da heißt es in Vers 6, ihr trinkt den Wein kübelweise. Ich weiß nicht, was ihr für Übersetzungen dabei habt. Bei vielen Übersetzungen steht, ihr trinkt Wein aus Schalen. Wenn man das analysiert, im Alten Testament wird Wein nie aus Schalen getrunken, immer nur aus Bechern. Versteht ihr, was Amos deutlich machen will? Wenn sie aus Schalen trinken, hier die gute Nachricht übersetzt mit kübelweise. Es erinnert ja fast an einen Strand auf Mallorca, wo sowas gemacht wird, wo Sangria aus Eimern getrunken wird. Das gab es schon im Alten Testament, das ist nichts Neues. Das ist ziemlich aktuell, spricht in unsere Zeit. So haben die Reichen damals schon gelebt. Sie wollen Spaß haben und vorübergehenden Spaß kann man mit Alkohol eine Zeit lang maximieren, denken sie sich. Von der Bar gehen wir ins Badezimmer und da sehen wir das kostspielige Kosmetikprogramm. Und ihr verwendet die kostbarsten Parfüme. Hier ist von Ölen die Rede, mit denen man sich einreibt zur Pflege der Haut. Diese Düfte steigern das Lebensgefühl und sie ziehen das andere Geschlecht an, weil im Buch Holi ist viel von Ölen die Rede. Da heißt es zum Beispiel, du duftest so schön, meine Braut. Und da werden diese Öle erwähnt. So denke ich, dass diese Reichen hier eben auch attraktiv sein wollen. Sie achten sehr auf ihre Schönheit, auf Kosmetik, denn sie sind es sicher auch schließlich wert. Und hier steht aber auch bewusst im Text, es sind die kostbarsten Parfüme. Wir müssen uns vor Augen führen, damals gab es noch kein DM und Rossmann, wo man recht günstig an Kosmetikprodukte kam. Wir bekommen im Neuen Testament einen Einblick, wie teuer sowas war. Die Frau, die das Öl, das kostbare Gefäß zerbricht auf Jesu Füße und ihnen die Füße salbt, da heißt es, es war 300 Denare wert. 300 Denare sind 300 Tageslöhne, also fast ein Jahresgehalt. Das ist richtig teuer. Und wenn hier davon die Rede ist, dass es kostbare Parfüme sind, dann könnten das ja vermutlich Kosmetika in dieser Preislage sein. Sie sind so sehr von sich eingenommen, sie genießen ihre Schönheit. Das war soweit der Lebensstil. Und jetzt kommt der scharfe Kontrast. Sie leben so sehr im Luxus, aber dabei ist ihnen die Not, lässt sie kalt. Und diese Gleichgültigkeit ist hier das Hauptproblem, das Amos anspricht. Da heißt es dann, aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Das ist das Problem an diesem luxusorientierten Leben. Sie haben nur sich vor Augen und nicht die Not. Ich denke, hier ist sowohl die materielle Not als auch die geistliche Not gemeint. Die Augen, die die Not sehen sollten, schauen nur in den Spiegel. Die Ohren, die auf die Not hören sollten, hören nur ausgefallene Musik. Der Mund, der in der Not ermutigen sollte, ist mit Fleisch und Alkohol gefüllt. Die Füße, die sich in die Not begeben sollten, werden auf elfenbeinverzierten Betten hochgelegt. Die Hände, die in der Not helfen sollen, wollen nicht schmutzig gemacht werden, denn sie sind eingerieben mit den besten Ölen der Welt. Merkt ihr, wie zutreffend das ist, was Amos hier sagt? Dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Dieses selbstgefällige Leben im Luxus vernebelt den Blick für die Not der anderen. Und ich weiß, dass dieses Thema ein bisschen unangenehm ist, aber ich will es trotzdem ansprechen. Ich frage mich, ob sich unser Lebensstil in Deutschland wirklich sehr stark von dem unterscheidet. Das ist mal eine sehr kritische Frage. Ich meine, wir lieben doch auch Luxus, oder? Ich auf jeden Fall, ich weiß, wie es euch geht. Wir gewöhnen uns schnell daran. Eigentlich mögen wir es, wenn wir ehrlich sind. Ja, wir lieben es, gut zu wohnen. Wir lieben große Gärten. Wir lieben schöne Möbel. Man kann es sich ja auch leisten. Aber kann es sein, dass unsere Häuser für uns nicht nur Orte sind, damit wir ein Dach über den Kopf haben, sondern Ausstellungsräume für unseren Reichtum? Wir lieben es, gut zu essen. Wir lieben es, viel zu essen. Wir lieben All-You-Can-Eat-Buffets. Wir wollen unterhalten werden, sonst wird uns langweilig. Zum Glück gibt es Amazon Prime mit zig Serien. Und viele gucken ganz, ganz viel, denn wir wollen unterhalten werden. Wir lieben es, uns schön zu machen. Wir scheuen keinen zeitlichen Aufwand, vorm Spiegel zu stehen, investieren in teure Klamotten. Wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht trifft nicht auf jeden alles zu, aber irgendwo werden wir uns wahrscheinlich da auch wiederfinden. Wir genießen den Wohlstand. Aber das Fatale ist, wir meinen manchmal ein Recht darauf zu haben. Das ist das Problem. Wir meinen manchmal, das haben wir uns ja auch verdient. Und ich stelle mir die Frage, kann es sein, dass wir als Christen im Westen hier einen blinden Fleck haben? Wisst ihr, es gibt immer wieder Generationen, die gewisse Dinge nicht gesehen haben, die uns heute völlig klar sind. Zur Zeit der Sklaverei in Amerika, da waren Christen beteiligt, Baptisten. Die hatten Sklaven. Wir schütteln heute den Kopf und sagen uns, wie konnten die das nicht sehen, dass das doch nicht der Bibel entspricht. Das war ein blinder Fleck für sie. Und ich stelle mir die Frage, kann es sein, dass wir hier an diesem Punkt einen blinden Fleck haben? Dass wir so im materiellen Wohlstand leben und dabei nicht mehr die Not sehen, die es in der Welt gibt? Ich meine, was macht das mit uns, wenn wir die Info haben, dass bis heute Abend wieder 26.000 Kinder auf der ganzen Welt gestorben sind an diesem Tag? Teilweise an Krankheiten, an Dingen, denen man abhelfen könnte, wenn das Geld da wäre. Deswegen möchte ich uns wirklich einmal herausfordern an diesem Punkt. Die Bibel fordert uns zur Genügsamkeit auf. Immer wieder, Paulus sagt, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen. Leben wir das wirklich? Schaut mal, wenn wir genügsam leben, wenn wir unter unseren Möglichkeiten leben, haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns Schätze im Himmel zu sammeln. Mein Vater ist mir da ein sehr, sehr großes Vorbild. Ich habe an einem der Abende schon erwähnt, dass er Pilot ist. Er ist Flugkapitän bei der Lufthansa. Ich weiß nicht, was er verdient, er hat es nicht gesagt, aber Piloten verdienen ganz gut. Mein Vater fährt einen kleinen Toyota Aygo. Also das ist so Smart-Größe, noch ein bisschen günstiger. Und er gibt sich damit zufrieden. Ich habe immer gesehen, dass als Kind, wir bekamen Briefe von sämtlichen Missionsgesellschaften. Heute weiß ich, das waren die Danksagungen für die Spenden. Und mein Vater hat uns wirklich vorgelebt, was es bedeutet, einfach zu leben und möglichst viel in die Mission zu geben, Menschen zu helfen. Und er hat sich selbst sehr zurückgestellt. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir uns mal wirklich auch kritisch hinterfragen, wenn wir verheiratet sind, als Ehepartner zusammen mal darüber sprechen, was für einen Lebensstil wollen wir führen? Brauchen wir wirklich diese teure Einrichtung? Brauchen wir wirklich diesen großen Bildschirm? Brauchen wir wirklich das beste Auto? Brauchen wir wirklich die teuersten Klamotten? Wieso geben wir so viel Geld für Äußeres aus? Warum gehen wir so oft teuer essen? Warum fahren wir 4-mal im Jahr in den Urlaub, ganz, ganz teuer und aufwendig? Ich weiß, dass das herausfordernd ist. Und wenn wir das wirklich leben, dann werden uns sogar Christen für ein bisschen radikal halten. Du lebst das aber ein bisschen zu konsequent. Naja, wenn ich das Neue Testament lese und Jesu Worte ernst nehme, ist es genau das, was Jesus uns sagt. Aber kann es sein, dass wir da einen blinden Fleck haben und das nicht sehen? Schaut mal, wenn wir uns zurückstellen, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, Gott zu dienen. Ich habe mir vor einiger Zeit im letzten Jahr die Frage gestellt, Herr, wie kann ich noch mehr geben? Ich will gern noch mehr geben. Es war eine Zeit in meinem Leben, ich hatte im letzten Jahr eine Diagnose, ein Tumor zwischen Lunge und Speiseröhre. Gott sei Dank, nach der OP hat man gesagt, es war doch nur eine Zyste. Aber es war eine Zeit, wenn du ein paar Monate mit dieser Diagnose lebst, stellst du dir dann die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Der hat mir deutlich gemacht, das ganze Materielle kannst du sowieso nicht mitnehmen. Investiere in mein Reich. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, was willst du von mir? Und in der stillen Zeit schlage ich plötzlich eine Stelle auf. Ich meine, es war Lukas 12. Da steht, verkaufe, was du hast und gib Almosen. Ich dachte, oh Herr, das ist jetzt eine Antwort. Verkaufe, was du hast und gib Almosen. Heißt mit anderen Worten, verkaufe Dinge, die du hast und spende. Und ich habe gesagt, okay, der Herr meint es wahrscheinlich so, wenn es da steht. Wir lesen da ja immer so schnell drüber hinweg. Ich zumindest bis dahin. Und wir leben das nicht, weil es ist ja zu radikal. Das kann Jesus nicht so gemeint haben. Doch, genau so meint er es. Dann habe ich einfach angefangen, Sachen zu verkaufen, damit ich mehr geben konnte. In Absprache natürlich mit meiner Frau. Und das funktioniert. Vor allen Dingen im Zeitalter von eBay Kleinanzeigen. Da möchte ich uns einfach ermutigen. Versteht das nicht als erhobene Zeigefinger, aber einfach als Ermutigung, dass wir wirklich unseren Lebensstil hinterfragen. Weil das ist das, was Amos uns deutlich machen möchte. Gott hasst Selbstgefälligkeit. Gott hasst es, wenn wir im Luxus leben und keine Sicht für die Not in dieser Welt haben. Und das zeigen uns die nächsten Verse, die Verse 7 bis 14. Da heißt es zunächst einmal, deshalb sagt der Herr, der Gott der ganzen Welt, ihr müsst als Erste in die Verbannung gehen und eure Gelage nehmen ein jähes Ende. Deshalb, also das ist die Schlussfolgerung, weil Vers 1 bis 6 wahr ist, weil es leider zutrifft, deshalb kommt jetzt das Gericht. Und wir haben hier ein Wortspiel. Hier ist davon die Rede in Vers 7, dass sie als Erste in die Verbannung gehen. Der Punkt ist, sie haben sich selbst für die Ersten gehalten, für die Besten. Und Gott sagt hier mit anderen Worten, die Ersten werden die Ersten sein. Ihr haltet euch für die Ersten, ihr dürft als Erste in die Gefangenschaft. Das ist ein Wortspiel, was wir hier finden. Und dann heißt es weiter in Vers 8, der Herr, der Gott der ganzen Welt sagt, der Hochmut, man könnte auch übersetzen Stolz oder Selbstgefälligkeit, der Nachkommen Jakobs ist mir zuwider. Ich hasse ihre prächtigen Paläste. Deshalb gebe ich Samaria dem Untergang preis mit all seinen Bewohnern. Das habe ich, der mächtige Gott, bei mir selbst geschworen. Gott kann bei keinem Höheren schwören als bei sich selbst. Und er schwört und sagt, ich hasse Stolz, ich hasse Selbstgefälligkeit. Ich werde dem ein Ende machen. In Vers 9 und 10 haben wir eine schreckliche Veranschaulichung, wie sowas aussehen wird. Wenn irgendwo in einem Haus noch 10 Menschen übrig sind, auch sie müssen sterben. Und wenn im hintersten Winkel eines Hauses ein Überlebender sitzt und es kommt ein Verwandter, um die Toten zur Bestattung aus dem Haus zu holen und fragt ihn, lebt hier noch jemand außer dir? Und der antwortet, niemand. Dann wird der andere sagen, psst, erwähne nur nicht den Namen des Herrn. Also dieses Flüstergespräch ist schon fast unheimlich. Der Gedanke ist, wenn man den Namen Jahwes nennt, dann könnte er nochmal kommen. Und Gottes heilige Gegenwart für sündige Menschen bedeutet Tod. Dann heißt es weiter in Vers 11, der Herr wird einen Befehl geben und dann werden die Häuser und Paläste in Trümmer geschlagen, die großen wie die kleinen. Alle Häuser, alle Luxusvillen werden vernichtet. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass in den letzten Tagen in Malibu, Kalifornien, viele Villen abgebrannt sind. Ich will damit nicht sagen, das maße ich mir nicht an, das war ein Gericht Gottes über die Reichen. Aber der Gedanke kam hier einmal kurz. Ich will das aber nicht festlegen. Dann heißt es weiter in Vers 12, zwei rhetorische Fragen. Fährt man mit Ross und Wagen über Felsblöcke oder pflügt man mit Rindern das Meer? Also diese Fragen sind völlig absurd. Ja? Ich meine, niemand fährt mit Pferdewagen über Felsblöcke. Das ruiniert das Pferd. Die nächste Frage ist noch absurder. Pflügt man mit Rindern das Meer? Das macht keiner. Das Rind ertrinkt und das Meer muss auch nicht gepflügt werden. Ja, und das ist ein total absurder Gedanke. Und Amos macht deutlich, aber genauso absurd ist es, wenn ihr meine Rechtsordnung verdreht. Da heißt es ja dann weiter, ihr aber habt das Recht in tödliches Gift verwandelt und was ihr Gerechtigkeit nennt, ist bitter wie Galle. Kein Mensch würde sein Rind einfach ersaufen lassen, aber was tun Menschen gegen Menschen? Sie beuten einander aus, um sich selbst zu bereichern. Und Amos möchte dem Volk deutlich machen, schaut mal, wie absurd das ist, was ihr hier macht. Vers 13, ihr bildet euch etwas darauf ein, dass ihr die Stadt Lodabar erobert habt. Ihr prahlt, wir haben Kanaim eingenommen. Das haben wir aus unserer eigener Kraft geschafft. Also hier wieder die Selbstsicherheit, die haben wir schon an den Abenden zuvor auch angesprochen. Sie bauen auf militärische Stärke und das ist auch der Grund für das Gericht, ihr Stolz. Und dann heißt es am Ende in Vers 14, aber der Herr, der Gott der ganzen Welt, sagt, ich werde gegen euch Israeliten ein Volk aufbieten, das wird euer Land in Besitz nehmen und euch unterdrücken von Lebo Hamat im Norden bis zum Toten Meer. Wir wissen inzwischen, welches Volk das ist. Wer gut aufgepasst hat an den anderen Abenden, das ist eine Ankündigung, dass die Assyrer kommen werden und das Nordreich in die Gefangenschaft führen werden. Ja, ich hoffe, dass Gott uns auch durch diesen Text angesprochen hat. Und vielleicht müssen wir über einige Sachen nochmal drüber nachdenken. Das sind gerade bei so Themen wie Geld, Besitz, Leben im Luxus, da brauchen wir auch manchmal Zeit, um darüber noch ein bisschen nachzudenken. Und auch hier möchte ich uns einfach einladen, vor dem Herrn ruhig zu werden mit der Bitte, Herr, prüfe du mein Herz und zeig du mir, wo ich mich doch an Geld und Besitz hänge, wo ich den Luxus genieße, aber die Not in der Mission, in Afrika, in Asien, in Südamerika, wo ich die nicht mehr sehe.